Und das führen wir heute mit dem Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und das ist Nils Minkma. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe Sie schon angekündigt als Chef des Feuilletons, in dem die ebenso aufregende wie womöglich rhetorische Frage drin steht. Heute haben in Deutschland kleinere Bühnen die besseren Dramaturgen und Intendanten und Ansatz für diese Frage ist eine begeisterte Autorin, Eleonore Bühning, die sich am Opernhaus in Mannheim die Oper Der Idiot von Mečislav Weinberg angeschaut hat. Wovon war sie denn so fasziniert?
Oh, das liegt, glaube ich, zum einen an der schlicht ganz altmodisch an der Qualität der Komposition von Weinbergs Musik und an dem schönen an der schönen Botschaft des Stoffes. Was dahinter steckt, ist ja die Geschichte einer Wiederentdeckung. Dieser Weinberg wird immer so sukzessive wiederentdeckt und dann gespielt, aber merkwürdigerweise eben eher in den kleineren Häusern. Also das erst einmal in den Bregenzer Festspielen, jetzt eben in Mannheim, dann folgt was in Karlsruhe. Und sie fragt eben, warum wir in der Lindenoper jetzt den Fliegenden Holländer haben, der vorher in Basel und zu sehen war und in München Boccanegra, der vorher in London zu sehen war. Also warum man in diesen großen Dingern da auf Nummer sicher setzt und bei solchen wirklichen Wiederentdeckungen, mit denen man das Publikum auch wirklich erfreut und eine echte Tat vollbringt, da eher die kleineren Häuser zum Zuge kommen.
Ja, genau. Und sie fragt das nicht nur, sondern sie ist regelrecht empörte. Dieser Artikel ist ja sehr, ist quasi, der existiert in zwei Teilen. Einmal ist es wirklich die Begeisterung für diese Aufführung auf allen Ebenen sozusagen. Die Musiker sind toll, die Musik ist toll, das Stück ist toll. Und gleichzeitig dann aber immer wieder die Absätze mit diesen großen Fragen. Wie kann es sein, dass niemand für diese Musik eintrat, dass sich niemand fand, der Weinberg bisher ausführlicher entdeckt hat? Hat sie denn off the records quasi, also in der Redaktionskonferenz, eine Antwort auf diese Frage, was ist da los mit diesem Betrieb, der so funktioniert?
Ja, ich glaube, dass halt die Häuser, die sehr viel Geld haben und auf denen auch eine große Aufmerksamkeit ruht, am ehesten auf Nummer sicher gehen. Das ist ja ein Phänomen, was wir auch nicht nur bei Opern und Theatern haben, sondern ja auch beispielsweise in Rundfunkanstalten oder in Verlagen oder so. Das ist irgendwie ein wirkliches soziologisches Phänomen, dass man hier mal wirklich angehen muss. Wir diskutieren ja auch auf anderen Ebenen darüber, sozusagen auch eine bestimmte Generation sozusagen das Land regiert und ob sich an bestimmten Stellen da so eine Selbstzufriedenheit breit gemacht hat. Das ist, glaube ich, eine Frage, die einfach über dieses Musikmilieu auch ein bisschen hinausweist.
Ein Satz aus dem Artikel ist dann auch tatsächlich relativ bitter. Also wenn das wieder aufwärmen, schreibt Eleonore Bühning, einiger weniger Produktionen dazu führt, dass anderes ebenso Bedeutendes erst gar nicht auf die Bühne kommt, dann ist dieser Betrieb sterbenskrank, schreibt sie. Was ist denn mit den Zuschauern? Also ist es wirklich der Betrieb oder gehen nicht auch die Zuschauer gerne immer wieder in die großen Produktionen, die sie womöglich schon kennen, wo sie dann die Inszenierungen vergleichen können und sind vielleicht auch nicht so erkundungsfreudig, was kleinere Ideen von Opernhäusern zum Beispiel angeht?
Das ist sicher so, aber die Zuschauer hatten ja auch praktisch kaum Gelegenheit, so ein Weinbergstück zum Beispiel mal zu sehen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es ihnen nicht auch genauso gefällt oder besser. Und wir geben ja auch so großen Institutionen auch viel Geld, damit sie was riskieren. Wir geben es ihnen ja nicht, damit sie die Zuschauer sicher anlocken. Sozusagen, das können ja so kommerzielle Anbieter auch machen, sondern wir geben ja auch staatliches Geld aus gutem Grund dafür hin, damit sie sich um solche Sachen kümmern, wie um Weinberg, um die sich der Markt sozusagen grob gesprochen nicht kümmert.
Das Opernhaus in Mannheim glänzt mit der wiederentdeckten Oper Der Idiot von Mečislav Weinberg. Das steht heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir sprechen mit Nils Minkma, dem Feuilleton-Chef. Und wer sich durch dieses Feuilleton heute blättert, der beginnt natürlich mit der ersten Seite und sieht dort darauf einen Mann mit Martini-Glas. Und das ist der große Gatsby. Und ihre Autorin, Herr Minkma, Johanna Adoyan, die erklärt uns in diesem Text, warum eigentlich kein Film an diesen Roman heranreichen kann. Und gerade ist ja nun mal ein Film ins Kino gekommen, beziehungsweise kommt ins Kino, die Neuverfilmung von Baz Luhrmann. War das so der Hintergrund, diese Diskussion, diese alte Diskussion Buch und Film, welche Stoffe dürfen noch als Film ins Kino kommen und wo wird man wirklich sich dafür aussprechen, wirklich das Buch nur herzunehmen und es gar nicht auf der Leinwand sehen zu wollen?
Ganz genau, ja. Wir haben ja ein bisschen im Moment Gatsby-Festspiele durch den Film und wir wollten so ein bisschen die PR-Maschine, die der Film so angeworfen hat, einfach auch nutzen, um nochmal auf dieses, auf das gute alte Buch zu verweisen. Nichts gegen den Film. Wir werden ja auch über den Film noch schreiben im Laufe der Woche. Aber wir wollten hier nochmal gehen, warum gerade bei diesem Buch, wo es so wahnsinnig viel um Andeutungen geht, wo die Person schon lange sozusagen durch Gerüchte und Andeutungen beschrieben werden, bevor sie tatsächlich erscheinen, warum das da gerade so reizvoll ist, das zu lesen wirklich. Und die Johanna Adrian hat ja auch geschrieben, es sind 188 Seiten. Entweder man hat es schon gelesen oder man hat es noch vor sich oder liest es jetzt nochmal. Aus diesem Anlass, das lohnt sich auf jeden Fall, auch gerade wegen doch einiger aktuellen Bezüge. Ne?
Ja, die da zum Beispiel wären?
Es ist ja so eine Zeit, man nannte es ja auch nicht zuletzt durch die Mithilfe des Autors, Scott Fitzgerald und seiner Frau, die Roaring Twenties, wo es nochmal so richtig zur Sache ging, wo nochmal hart gefeiert wurde, bevor dann die Welt doch in Depression und Krieg abstürzte. Das ist ja so ein Gefühl, was heute ja viele auch ein bisschen beschleicht, dass wir so ein exzessives Feiern, weil wir uns gar nicht so richtig ausmalen möchten, was vielleicht noch kommt oder nicht kommt. Also es hat so in vielen Punkten Anklänge an die Gegenwart. Und Johanna Adrian hat auch ein sehr schönes Buch auch gerade geschrieben, das sich so ein bisschen mit Berlin beschäftigt und das im Borchardt spielt und so. Und so ein bisschen was von diesem Gefühl da auch rüber transportiert. Also das ist eine ganz reizvolle Besprechung von einem Buch, was ja jetzt nicht neu ist, sondern schon eine Weile nach.
Ja, und ich finde auch, es ist tatsächlich sehr schön, dass man kann diesen Artikel oder diese Besprechung lesen, wenn man den Gatsby schon gelesen hat, aber auch wenn man ihn noch nicht gelesen hat, funktioniert es immer noch. Sie nimmt auch das Ende quasi nicht voraus, was genau. Ja sehr weise von ihr ist. Aber der Höhepunkt ihrer Besprechung ist quasi auch der Höhepunkt des Buches, nämlich die, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es geschrieben hat, aber die wahrscheinlich am besten beschriebene Party der ganzen Literatur, wo dieser schöne Satz drin steht, die Bar ist in vollem Gange, Cocktailrunden überschwemmen den Garten und man möchte sich natürlich sofort selbst ein kleines Getränk einschenken und viele Leute zu sich bitten, wenn man das liest. Ging Ihnen das auch so, diese Partyszene als großes Zentrum auch dieses Romans?
Ja, seit der Lektüre des Romans misstraue ich Partys generell. Ich habe da immer schon so eine Ahnung, dass da was ein schlechtes Ende kommt. Aber gut, ich bin auch im Saarland groß aufgewachsen, da waren Partys auch eine relativ wilde und rohe Angelegenheit. Also ich habe da, glaube ich, ein bisschen andere Assoziationen immer. Aber das stimmt schon. Und das Schöne ist eben diese Andeutung, dass eben nicht so alles explizit da steht, sondern dass sich ganz viel eben im Kopf des Lesers abspielt.
Und wie halten Sie es jetzt mit dem Film? Also natürlich wird die FAZ darüber berichten, aber gehen Sie denn noch in den Film?
Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt auch ein bisschen durch viele Verfilmungen auch ein bisschen enttäuscht. Also auch so Sachen wie Tim und Struppi in 3D oder so. Da denke ich auch diese dreidimensionale Präsenz, das ist so ein bisschen vielleicht für mich too much. Ich bin großer Leonardo DiCaprio-Fan. Ich mag eigentlich auch Baz Luhrmann. Ich weiß nicht. Also ich werde mir schon angucken, aber ich bin skeptisch. Was ja manchmal dann die Voraussetzung ist, dass man eigentlich umso mehr überrascht ist. Aber auf jeden Fall, das Buch wird einen nicht enttäuschen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und ansonsten kann man lesen, was die Autoren der FAZ über den Film ab Donnerstag sagen werden.
Genau, Verena Lüken bespricht das für uns.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Nils Minkmar, Feuilletonchef von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die erscheint in Frankfurt natürlich. Dort hören Sie Deutschlandradio auf 97,6. Und das war unser Feuilleton-Pressegespräch. Deutschlandradio.